Soderle, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu meiner 34. Folge College Football Wahn Podcast, wo ihr alles Wissenswerte und auch so ein bisschen Side Facts am Rande mitbekommt, was das Thema College Football betrifft. Ich meine, das letzte Mal habe ich es ja schon ein bisschen angekündigt. Die letzte Folge war Special Folge mit meinem guten Kumpel Quentin zusammen. Da haben wir ja schon so ein bisschen in Richtung auch Playoffs geguckt und jetzt sind die Playoffs quasi schon direkt vor der Tür. Das heißt, morgen Abend fangen auch schon die ersten Playoff-Games an, verteilt sich ein bisschen über beide Wochenenden, das heißt auch nochmal das nächste Wochenende findet die eine oder andere Partie statt. Da werde ich auf jeden Fall später kurz drauf logischerweise eine kleine Review machen, was kann euch so erwartet oder auf was könnt ihr euch einstellen. Was kann erwartet werden von den Games, wo sehe ich gerade aktuell, sag ich mal, die Top-Teams, was hat sich da vor allem seit der letzten Folge, die letzten 2-3 Wochen einfach ein bisschen getan. Jetzt war ein bisschen Leerlauf gewesen, ich bitte euch zu entschuldigen, aber es waren tatsächlich auch jetzt nicht allzu viele Games. Ich kann kurz auf letzte Woche nach eingehen, da gab es ein Spiel, was relativ wichtig und interessant ist, und zwar das Army-Navy-Game. Hat riesen Tradition. Army-Navy, die spielen schon seit zig Jahren gegeneinander. Also das Duell ist tatsächlich schon seit 1890 wird das gespielt, das ist quasi die Universität der Army und die Universität der Navy, so wie wir es bei uns auch kennen. Ne? Man kann ja bei der Bundeswehr beispielsweise auch studieren, sind es da drüben eben auch Colleges, die spielen auch tatsächlich in Conferences und somit ist das natürlich ein absolutes Rivalry-Game, wenn quasi im Militär untereinander die verschiedenen Streitkräfte gegeneinander spielen. Naja, wobei, Football ist ja mehr oder weniger eigentlich sozusagen der moderne Kampf. Viele sagen ja, Football ist quasi das, was früher die Gladiatoren war. Also natürlich schon krass dargestellt, aber ich glaube, gerade ist so das Army-Navy-Game geht auf jeden Fall so in die Richtung. Also man muss wissen, klar ist es am Ende vom Tag ein großes Militär, aber die sind schon untereinander ziemlich verfeindet, vor allem wenn es dann um so ein Rivalry-Game geht. Und wie gesagt, das Ganze wird seit 1890 ausgeführt. Das ist tatsächlich auch eines der ältesten Rivalry-Games, dementsprechend im College-Football. Von der Bilanz her führt Navy mittlerweile mit einer 63-55-7 Bilanz. Das heißt, sie haben 63 Mal gewonnen, 55 Mal verloren gegen Army und 7 Mal unentschieden gespielt. Und eigentlich ist immer das Besondere auch in dem Spiel, weil das quasi sozusagen immer das letzte Spiel der regulären Saison im College Football darstellt. Danach gibt es dann nur noch die Bowl Games und eben die Playoffs. Und die Atmosphäre da ist halt immer absolut gigantisch. Also die Kadetten, ne, und die Midshipmen marschieren vor dem Spiel ein. Also Midshipmen ist quasi Navy, Kadetten dann von der US Army. Beide Teams singen dann nach dem Spiel auch ihre jeweiligen Hymnen zusammen. Der Sieger singt es dann immer als zweites. Also der verliert als erstes, der es gewonnen hat als zweites. Und es hat halt auch einfach politische, militärische Prominenz, ist fast immer anwesend tatsächlich. Also 2025 zum Beispiel hat auch Präsident Donald Trump den Münzwurf durchgeführt. Bedeutet, man merkt da auch so ein bisschen die Wichtigkeit, die dieses Spiel grundsätzlich auch in Amerika auf jeden Fall darstellt. Dieses Mal besseres Ende gewesen. Es war denkbar knappes Spiel. Also wirklich, Army hat zur Halbzeit 16-7 geführt. Und dann letztendlich kurz vor Schluss, also 6 Minuten im letzten Quarter, hat sich Navy nochmal zurückgekämpft. Hat dann über Blake Horvath, das ist den ihr Quarterback, der hat auf Eli Heidenreich, das war den ihr Slot Receiver, beim Fourth and Goal, also beim vierten Versuch, da, wenn sie es nicht konvertieren, war es das wahrscheinlich. Haben sie den Touchdown erzielt und dementsprechend hat Navy letztendlich defensiv dann noch gut dagestanden und das Ding tatsächlich 17-16 gewonnen. Grundsätzlich muss man immer sagen, beide Teams sind dafür bekannt, dass sie unfassbar run-lastig sind. Das heißt, man muss verstehen, Army und Navy sind ja gleichzeitig auch noch Soldaten. Ne? Also das heißt, es sind nicht nur Studenten, wie jetzt halt bei normalen Colleges, die quasi dann einfach sich nur auf den Sport konzentrieren können, sondern die müssen noch nebenbei natürlich auch Soldat sein und ihren Pflichten nachkommen. Dementsprechend ist es meistens so, dass Army und Navy relativ schwierig vergleichbar sind mit anderen Colleges, beispielsweise schon allein in der Offensive Line und Defensive Line. Ne? Ich meine, Division 1, irgendjemand zum Beispiel bei Louisiana oder was auch immer oder bei Georgia, die können halt 140, 150 Kilo wiegen und es juckt niemanden. Navy und Army, die müssen halt gleichzeitig immer noch wehrtüchtig sein, dementsprechend dürfen die gar nicht so viel wiegen. Das ist tatsächlich häufig der Hintergrund, warum die Offensive Line und Defensive Line deutlich leichter und kleiner sind als wirklich reguläre College-Football-Spieler. Macht aber das Spiel hin und wieder auch interessant und deswegen und mitunter auch deswegen sind diese beiden Colleges trotzdem relativ erfolgreich. Also Navy hat vor allem zum Beispiel, glaube ich, vor 2 Seasons sehr, sehr erfolgreich auch in ihrer Conference mitgespielt und hatten eine sehr, sehr gute Bilanz am Ende vom Tag, haben dann auch ein Bowl-Game spielen dürfen. Bedeutet nicht unbedingt, dass die jetzt halt unterlegen sind, die haben aber halt andere Qualifikationen. Die haben zum Beispiel schnellere Offensive Linemen, können dadurch zum Beispiel coolere oder schnellere Run-Plays nochmal machen, besser pullen, wenn jetzt zum Beispiel der Guard als Fourblocker fungiert in der Offensive Line, der kommt halt einfach schneller aus seinem Stand raus mit 120 Kilo, wie jetzt jemand mit 150 Kilo. Und das kann dir halt im einen oder anderen Scheme, dementsprechend haben die auch ein bisschen angepasstere Schemes, was jetzt halt ihr Playbook angeht, sag ich mal, kann es auch einen Vorteil bringen. Also auf jeden Fall immer sehr, sehr sehenswert und gerade für Leute, die Defense und eben Run-Games lieben, da kann man sich was abschauen. Also wie Army und Navy auch auf der Defense-Seite die Plays liest, eben Pulling Guards und so weiter. Jeder, der mal irgendwann mal Linebacker Safety gespielt hat, weiß, Pulling Guard ist ungefähr ja das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann. Der kommt meistens ungeblockt durch und nimmt sich dann irgendeinen in der zweiten oder dritten Reihe und nimmt den meistens auch Hops, weil der natürlich dann deutlich schwerer ist, mit deutlich mehr Speed ankommt, deutlich mehr Schwung hat. Das dann natürlich zu verteidigen ist in, also ist auf jeden Fall eine Kunst für sich und ich finde so Army und Navy, die machen das schon sehr, sehr gut auf beiden Seiten des Balls, also sowohl in der Offense als auch Defense. Deswegen, wenn ihr noch Zeit habt und Bock habt, schaut euch auf jeden Fall heute Abend nochmal die Highlights ein auf YouTube. Ist auf jeden Fall immer ein sehenswertes Spiel und halt vor allem die Stimmung immer wahnsinnig gut. Ich wollte aber noch kurz auf ein Spiel auch noch oder ein Spiel Revue passieren lassen, was wir damals gecallt haben in der letzten Folge. Da haben wir ja gesagt, The Game. The Game steht einfach nur für Michigan gegen Ohio State. Das ist das Spiel. Da wartet eigentlich jeder Fan, jeder College-Football-Fan das ganze Jahr drauf, wenn die beiden in der Big Ten Conference aufeinandertreffen. Das ist passiert vor 3 Wochen, wo wir das letzte Mal die Folge hatten. Was ist passiert? Im Endeffekt war davor schon so klar, okay, Ohio State unbeaten. Die hatten eine geile Bilanz, die waren 11-0 gestanden. So, wer soll die schlagen? Und die haben es auch wieder bewiesen. Michigan hat gut mitgehalten, haben gleich auch im First Quarter einen Pick gehabt, aber am Ende vom Tag, also von Julian Sayen, das ist der Quarterback von Ohio State, gleich mal einen Pick reingeworfen. Da dachte ich mir so, okay, eventuell schnuppert hier Michigan an einer Sensation. Ist am Ende vom Tag doch nicht so geworden, weil einfach Ohio State hinten raus mit ihrer Offense. Julian Sayen und Jeremiah Smith ist ungefähr so mit Abstand, also Jeremiah Smith ist ihr bester Receiver. Der Typ kann eigentlich jetzt schon direkt in die NFL gehen und ist wahrscheinlich einer der Top 10 Receiver in der NFL, ohne dass ich jetzt hier irgendwas versuche zu predikten oder dass ich sage, oh mein Gott, ich lobpreise den Kerl über alles, aber es ist einfach ein verdammt guter, sehr stabiler. Er bringt alles mit. Er ist groß, gewachsen, er ist körperlich sehr stark. Der ist eigentlich seinen Cornerbacks immer überlegen, hat aber gleichzeitig trotzdem den Speed drauf und ist unfassbar gut im Route Running. Das macht ihn einfach aus. Und ja, am Ende vom Tag hat Jeremiah Smith auch wieder in dem Spiel bewiesen, ohne ihn wird es schwierig, aber natürlich gibt es zum Beispiel auch einen Darnell Tate oder so weiter, die dann natürlich als zweiter Receiver bei Ohio State auch unfassbar hohes Potenzial oder großes Potenzial haben. Das heißt, selbst wenn mal Jeremiah Smith gedeckt worden wäre, ja, dann wirft halt Julian Sayen irgendwo anders hin. Na? Dementsprechend war das Spiel dann relativ eindeutig. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ich denke, es war ein 24 zu 9. Aber ich schaue es gleich nochmal nach, damit ich euch natürlich nicht mit falschen Informationen versorge. Ne? Das müssen wir ja nochmal kurz besprechen hier, weil, wie gesagt, es war The Game. Das Spiel ist nicht 24-9, sondern 27-9 ausgegangen. Das heißt, es war auf jeden Fall relativ deutlich. Ohio State danach auch wieder anbieten, weiterhin auf Nummer 1 gerankt. Und dann gab es natürlich die Conference Championship Games, die letzte Woche, beziehungsweise vor 2 Wochen. Was heißt es? Im Endeffekt ist es dann quasi das finale Spiel in jeder Conference, dass die zwei besten Teams in der jeweiligen Conference gegeneinander spielen. Und da geht es natürlich auch ganz, ganz viel um Prestige. Ne? Zum einen natürlich, um nochmal seinen Platz zu festigen in den College Football Playoffs. Auf der anderen Seite natürlich aber, sich halt auch Big Ten Conference Championship Gewinner nennen zu dürfen oder auch Big 12 oder SEC und, ist natürlich, yo. Das ist noch ein Plus Ultra. Und ich sage mal so, ich will da nur kurz auf Ohio State nochmal eingehen. Ohio State, und ich habe das letzte Mal auch schon besprochen, was geht eigentlich mit Indiana ab? Na, Indiana, habe ich euch gesagt, vor 2 Jahren eigentlich, ja, ist so mehr oder weniger der Bodensatz im Kaffee gewesen von der Big Ten Conference. Es ging nicht wirklich viel, dann haben sie Kurt Cignetti, Sig Cignetti geholt, nee, Kurt Cignetti, sorry, der quasi der Head Coach von Indiana geworden ist, von den Hoosiers. Und ja, was ist danach passiert? Im Endeffekt hat der aus einem Team, was wirklich ja, komplett unterm Radar gelaufen ist, eine Mannschaft geformt mit, ja, mit nicht dem Potenzial, was andere Big Ten-Teams zum Beispiel haben. Ich zähle euch nur mal kurz auf, so von der Statistik her, was ich gelesen hatte, ist es so gewesen in diesem Matchup. Ohio State hatte 7 5-Star-Recruits, das heißt die besten 5-Sterne-Recruiten aus dem Land, 7 Stück davon. Die haben über 50 4-Star-Recruits gehabt und so viele 3-Star-Recruits. Auf der anderen Seite Indiana mit keinem 5-Star-Recruit, irgendwie 7 4-Star-Recruits, also genau die Zahl fast, wie Ohio State 5-Star-Recruits hat und einige 3-Star-Recruits, aber auch sehr, sehr viele, wie zum Beispiel ein Fernando Mendoza, der Quarterback von Indiana, der war gar nicht gerankt, beziehungsweise war ein 2-Star-Ranking. Der ist komplett quasi aus dem 5-4-3-Star-Ranking rausgefallen. Der war ein 2-Star-Recruit. Oder auch Surratt, das ist einer der besten Receiver mit Nummer 13 bei Indiana. Der war auch nicht mal, hatte nicht mal einen Star-Recruit in irgendeiner Weise. Da merkt man einfach, okay, die Bilanz. Oder halt diese Balance zwischen den beiden Teams unfassbar unterschiedlich. Also da gibt es quasi keine Balance. Also Ohio State quasi meilenweit, wenn man sich einfach nur die Statistiken anschaut über Indiana. Das hat aber das Spiel so unfassbar interessant gemacht, weil alle wussten oder es wurde immer viel gesprochen, so ja, Indiana hatte vielleicht nicht so wirklich die Top-Teams, obwohl sie gegen Mannschaften wie Penn State gewonnen haben, gegen Oregon dieses Jahr gewonnen haben. Aber die haben immer gesagt, wenn die mal wirklich gegen SEC-Teams spielen oder eben gegen Ohio State, die laut Experten jedes SEC-Team geschlagen hätten, dann wird es spätestens da, ist quasi Endstation für Indiana und für Kurt Cignetti. Und damit war es das. Und die wurden immer wieder abgesprochen, so, obwohl sie es sich bewiesen haben. Ich meine, die waren auch unbeaten. Die waren nicht umsonst auf Nummer 2 im ganzen Land gerankt. Und was ist passiert, Leute? Die absolute Sensation. Indiana hat gegen Ohio State 13 zu 10 gewonnen. Es war ein unfassbar toughes Spiel. Der Spielstand sagt zwar, na, war nicht so interessant. Leute, ich habe mir die Highlights angeguckt. Schaut sie euch an. Ihr kriegt Gänsehaut ohne Ende. Was Indiana geschafft hat, die haben Field Goal geschossen, dann waren sie in Rückstand durch einen Touchdown, durch Tate. Und dann hat die Defense so unfassbar gut gehalten, das ganze Spiel über. Und dann hat Fernando Mendoza und Surratt, die beiden habe ich gerade schon angesprochen, einen Sternmoment gehabt, schöne Fade Route, Touchdown. Und die haben das Ding gewonnen. Auch weil bei Ohio State im entscheidenden Moment das Field Goal aus, glaube ich, 30, 40 Yards verschossen worden ist, was keine große Distanz ist. Ist natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen für Ohio State, aber ich sage euch, wie es ist. Ich bin absoluter Indiana-Fan mittlerweile. Das ist ein Team, das ist wirklich noch ein Team. Das ist eine Mannschaft, was Kurt Cignetti da geschafft hat, ist sensationell. Ich sage euch auch, wie es ist. Ich traue Indiana dieses Jahr alles zu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch in den Playoffs weit kommen, wenn nicht sogar Championship und dann das Ding gewinnen. Das wäre natürlich die Sensation schlechthin. Ich glaube, Indiana hat seit 1968 das letzte Mal den Big Ten Conference Championship gewonnen. 68, Leute. Das ist fast 60 Jahre her. Und haben es jetzt wieder geschafft. Und die sind in ihrer Prime. Die haben Top-Spieler, die sich über die letzten 2 Saisons so gut entwickelt haben. Die haben ein super solides Run-Game. Die haben super solide Offensive-Line. Dementsprechend können sie das Run-Game super etablieren. Die haben so gute Receiver. Fernando Mendoza ist auch gleichzeitig Heisman-Finalist jetzt hat gewesen und hat die Heisman-Trophy sogar gewonnen. Heisman habe ich auch schon mal erklärt. Das ist quasi, da werden am Schluss 4 Leute, die sind quasi die Heisman-Finalists in der Regel. Und dann ist es so quasi, dass die Zuschauer und die Fans, die dürfen dafür voten. Das heißt, du wirst auch natürlich anhand anderer Punkte, nicht nur anhand an deiner Leistung, sondern vielleicht auch an deiner Entwicklung. Wie feiern dich die Fans? Und Fernando Mendoza ist wahrscheinlich so, ja, der bodenständigste College-Spieler, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Also ganz ehrlich, ich habe den Typ in Interviews gesehen. Wie kann man diesen Menschen nicht mögen? Also unfassbar super Athlet, gleichzeitig unfassbar sympathischer Spieler, bodenständiger Spieler auch abseits des Feldes. Ja, und meiner Meinung nach hat er es verdient gewonnen. Er ist jetzt zum besten Spieler des Landes 2025 gekürt worden. Ja, und ich sag mal so, das haben nicht viele Leute geschaffen. Das haben Leute geschafft, wie zum Beispiel ein Jaden Daniels 2023. Und der jetzt Quarterback bei den Washington Commanders ist. Das haben Leute geschafft, wie Jameis Winston, der damals bei Florida State unfassbar gut gespielt hat. Ein Tim Tebow, der bei den Florida Gators unfassbar gut gespielt hat. Ein Marcus Mariota von Oregon, der damals unfassbar gut gespielt hat. Also, du wirst nicht einfach so Heisman Trophy Winner. Das bedeutet was. Das ist extremst wichtig im College Football. Genauso wie zum Beispiel bei Lamar Jackson. Jetzt langsam fallen mir keine mehr ein. Naja, könnte ich noch fünf Leute aufzählen, aber das bringt euch auch nichts mehr. Ne, aber nur, dass ihr wisst, okay, das sind auch wirklich gute Spieler. Klar, der eine oder andere hat vielleicht in der NFL nicht so die Karriere hingelegt. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Jaden Dennis anschaue, einen Lamar Jackson, und da gibt es noch einige andere Spieler, ein Devonta Smith zum Beispiel, der jetzt bei den Eagles spielt, der damals mit Bama die Heisman Trophy gewonnen hat. Leute, das bedeutet was. Und nicht ohnehin, und hat Fernando Mendoza das jetzt hat gewonnen für seine Indiana Hoosiers. Das bedeutet natürlich auch fürs Team, yo, hey, aus unseren Reihen kommt ein Heisman Trophy Winner. Und ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon mittendrin. Was erwartet uns? Also, erstmal möchte ich euch natürlich, ich habe es euch öfter schon gesagt, ne, das College Football Playoff Picture hat sich ja geändert über die letzten zwei Jahre. Davor war es ja immer so, dass quasi einfach nur die vier besten gerankten Teams gegeneinander gespielt haben. Bedeutet, es gab quasi zwei Halbfinale. Und dann gab es quasi ein Finale und das war's. Das hat sich ja jetzt ein bisschen geändert. Wir haben nämlich ein 12-Seed-Playoff-Picture. Das bedeutet, es gibt 12 Teams in der Schedule. 4 davon sind gesetzt. Und die anderen 8 fangen jetzt quasi an, Achtelfinale zu spielen, Viertelfinale. Da sind quasi die Teams jetzt gesetzt, gegen die sie dann spielen. Halbfinale und Finale. Die gesetzten Teams, die jetzt quasi schon sofort in den Quarterfinals drin sind, sind auf Nummer 1 Indiana, weil sie ja gegen Ohio State gewonnen haben, auf Nummer 2 Ohio State, auf Nummer 3 Georgia und auf Nummer 4 Texas Tech. Texas Tech, also ich meine die anderen, ne, Indiana braucht man immer viel drüber sprechen, absolute Überraschung, letztes Jahr schon geschnuppert, dieses Jahr komplett im Saft. Dann hast du Ohio State und Georgia, das ist wenig Überraschung. Georgia hat im SEC Conference Championship Game, muss man sagen, Alabama quasi ja, vom Platz gefegt. Das war auch eine ziemliche Schmach für Bama. Die haben auch haushoch verloren. Für mich war es da mehr oder weniger auch so, yo, ihr müsst euch echt vor Georgia in Acht nehmen. Die haben es drauf. Ich glaube, das Spiel ging 28-7 für Georgia aus. Also war auf jeden Fall auch eine Ansage in Richtung Bama, vor allem weil Bama auch in den Playoffs drin ist. Die müssen sich natürlich jetzt erst recht beweisen. Das heißt, diese vier Teams sind jetzt gesetzt. So, und was kommt danach? Seeds, also Platz 5 bis 12 haben wir auf 5 Oregon Ducks. Die spielen dann nächstes Wochenende zum Beispiel. Wir haben Ole Miss auf Nummer 6, Texas A&M auf Nummer 7, Oklahoma Sooners auf Nummer 8, Alabama Crimson Tide auf Nummer 9, die Miami Hurricanes auf Nummer 10, James Madison Dukes, die sind reingerutscht. Viele sagen, boah, warum kamen die rein? Keine Ahnung, dies, das. James Madison, die spielen normalerweise in der Sunbelt Conference, wenn mich nicht alles täuscht, ist quasi eine kleinere Conference. Die wurden dann aber so hochgestuft, weil die quasi auch einfach am Ende vom Tag dieses Playoff-Picture, die nachrutschen, ne, außer die gesetzt sind, die werden ja dann auch wieder von einem Komitee quasi ermittelt und die sagen dann, okay, die schätzen wir so ein, die schätzen wir so ein. Dementsprechend sind James Madison Dukes und die Tulane Green Waves reingerutscht. Zum Bedauern, wenn euch ein Team gerade aufgefallen ist, die mich schon länger verfolgen oder die den Podcast länger verfolgen, was ist mit Notre Dame? Ja, und da muss man ganz klar sagen, ich habe neulich was von Jacob Johnson, der war auch in dem Interview, Jacob Johnson für euch, hat früher bei Tennessee, bei den Tennessee Volunteers gezockt, College Football, und hat jetzt ja mittlerweile echt Fuß gefasst in der NFL als Fullback und er hat klipp und klar gesagt, ganz ehrlich, Notre Dame ist selber schuld. Warum? Notre Dame weigert sich seit Jahrzehnten einer Conference beizuwohnen. Die denken so, yo, wir sind irgendwie so einzigartig, wir wollen keiner Conference beiwohnen und wundern sich jetzt, warum sie nicht im Playoff-Picture drin sind. Ja, Leute, wenn eine Uni wie Notre Dame sich komplett seine Schedule jedes Jahr aufs Neue zusammenbasteln kann. Die können ja sagen, was sie wollen. Ich will gegen die Mannschaft spielen, ich will gegen die Mannschaft spielen. Die dürfen sich sogar aussuchen. Klar, es dürfen auch in der Conference sich die Mannschaften teilweise Spiele aussuchen. Die haben aber zum Beispiel auch eine gewisse Anzahl, habe ich ja auch schon mal erzählt, ich glaube von 5 Spielen Minimum, die sie auch innerhalb der Conference gegen Teams durchführen müssen. Notre Dame muss das nicht. Das heißt, die können sich aus jeder Conference ein paar Teams raussuchen, sagen da, okay, hier vielleicht mal ein Aufbauteam, dies, das. Und jetzt sind sie angepisst und haben sogar sich geweigert, jetzt, weil die wären dafür aber, anstatt in die Playoffs zu kommen, hätten die wenigstens ein Bowl-Game spielen dürfen und haben gesagt, die wollen jetzt das Bowl-Game nicht spielen. Dementsprechend nehmen sie in dem anderen Team die Chance, gegen sie zu zocken und vielleicht den Bowl zu gewinnen. Also nicht nur, dass sie dem anderen Team die Option wegnehmen, sondern dass sie sich auch noch aufführen, gerade wie mit der Axt im Wald rumlaufen und sagen, ja, das ist absolute Frecher, dass die da nicht reingerutscht sind und. Ja, Leute, dann müsst ihr halt mal was dran ändern. Dann müsst ihr halt vielleicht mal in eine Conference gehen, damit dann auch die Leute, die dieses Playoff-Picture letztendlich schedulen, sagen, okay, hey, schau mal, die haben gegen die und die Teams gespielt, die haben sich bewiesen, die rutschen jetzt rein. So, jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage gesprochen, deswegen musste ich kurz was trinken. Aber Jacob Johnson war da genauso, also genau den gleichen Trichter, der war auch stinksauer. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich fühle ihn. Also grundsätzlich Notre Dame finde ich ein geiles Team, was die auch in den letzten Jahren geschaffen haben. Ne, die waren ja letztes Jahr im College Football Playoff, im Championship Game unterwegs, haben ja da gegen Ohio State verloren. Das ist ein geiles Team, die haben einen super geilen Head Coach. Ich liebe auch die Tradition, das ist ein extremst altes College in Indiana. Aber ganz ehrlich, jetzt sollten spätestens alle Notre Dame-Fans in den Playoffs für Indiana sein. Da bin ich zu 1000% sicher, weil das ist ein Team, das ist ein Team. Die wollen auch wirklich zocken und reden sich hier nicht irgendwie raus. Und halt wirklich ein Bowl-Game aussetzen zu wollen, da merkt man auch langsam so, wo sollen das hingehen. Früher war es das Krasseste auf dieser Welt für einen College-Football-Sportler, zu sagen, yo, ich spiele mit meinem Team in einem Bowl-Game. Ich darf in einem Finalspiel, auch wenn es nicht um die Playoffs ging, ich darf hier mit meinem Team mich noch mein letztes Mal beweisen, ich darf meine reguläre Saison verlängern um ein Spiel, um am Ende vom Tag mich so und so Champion auf dem und dem Bowl zu nennen. Ich kriege einen geilen Pokal, es gibt eine Sieger-Ehrung und. Ja, nur James sagt einfach so, nö, wir verzichten darauf. Finde ich, ehrlich gesagt, aber da, Grüße gehen raus an Jacob Johnson, falls er meinen Podcast auch mal hören sollte, sehe ich genauso, finde ich absolut schwach. Und da haben sie es auch nicht anders verdient, bin ich ganz ehrlich. Damit muss man dann auch einfach leben und man sollte so viel Sportgeist noch an den Tag legen, dass man sagt, okay, hey, wir haben es nicht geschafft, Mund abwischen, wir machen es nächstes Jahr besser, vielleicht gehen wir irgendwann mal in der Conference beiwohnen, aber zu sagen, yo, deswegen spiele ich jetzt kein Bowl-Game, finde ich eine richtig schwache Nummer, muss ich ehrlicherweise sagen. So, jetzt habt ihr auch nochmal so ein bisschen zwischen den Zeilen das eine oder andere mitbekommen. Was erwartet uns jetzt aber auch? Ich habe ja gesagt, das eine oder andere College-Football-Game wird jetzt schon dieses Wochenende stattfinden. Das eine oder andere aber auch später. Wie schaut's aus? Im Endeffekt wird es so sein, wir haben am Samstag mehrere Spiele, beziehungsweise heute Nacht auch schon von Freitag auf Samstag. Jetzt muss ich mal kurz bloß schauen, ob das auch die deutschen Zeiten sind für euch oder die amerikanischen. Aber es schaut aus, als wären es die deutschen Zeiten. Ich habe es aber sofort. Das kriegen wir schnell hin. Weil ich will euch natürlich auch nicht mit falschen Informationen hier versorgen. Aber es kommt auf jeden Fall Gewaltiges auf uns zu. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Sordele. Als erstes natürlich absolutes Highlight-Game. Ah ja, okay. Das waren tatsächlich die deutschen Zeiten, die ich hier schon vorliegen hatte. Da war ich mir jetzt nur nicht sicher. Deswegen wollte ich euch natürlich jetzt auch nicht unbedingt hier einen Quatsch erzählen, bin ich ganz ehrlich. Aber was kommt auf uns zu? Ja, ich glaube, das krasseste Spiel dieses Wochenende, weil es ein Playoff-Game ist, quasi aus der gleichen Conference heraus, wird sein Alabama gegen Oklahoma. Die haben in der regulären Saison schon neulich mal gegeneinander gespielt. Da hat Alabama tatsächlich den Kürzeren gezogen. Mit 23-21 haben die verloren, also 21-23 verloren. Und ich bin wirklich gespannt. Das Ganze wird heute Nacht um 2 Uhr nachts stattfinden. Wie immer, normalerweise müssten die Spiele wieder auf der Zone auf jeden Fall schaubar sein, beziehungsweise dann natürlich auch wieder auf YouTube. Da kann man sich ja immer den ein oder anderen Stream reinziehen, auch wenn dann hin und wieder natürlich wegen hier Daten, wegen Rechten und so weiter, Fernsehrechten, der ein oder andere Stream auch abbricht. Ich weiß selber, dass das hin und wieder echt nervig sein kann, aber ich habe mittlerweile mit YouTube hier auch echt gute Erfahrungen sammeln können. Und dementsprechend, ja, kann man das auf jeden Fall auf YouTube genießen oder wirklich, ich habe jetzt gerade nochmal für euch nachgeschaut, auf der Zone, ich habe euch ja schon mal gesagt, ihr könnt euch da einen kostenlosen Account holen, ihr braucht dafür wirklich kein Abo und ihr könnt euch College Football reinziehen. Es wird stattfinden um 2 Uhr nachts, heute von Freitag auf Samstag, quasi Oklahoma gegen Bama, absoluter Banger. Nummer 8, Oklahoma gegen Nummer 9, Crimson Tide, kommen beide aus der Conference. Wenn das kein Kracher wird, weiß ich auch nicht. Morgen dann haben wir noch die Texas A&M Aggies gegen die Miami Hurricanes. Auch ein absolut krasses Spiel. Nummer 7 gegen Nummer 10. Also versteht mich nicht falsch. Jedes Spiel im College Football Playoff Game wird krass. Deswegen, ich kann gar nicht sagen, das eine wird krasser oder das andere wird krasser. Aber auf jeden Fall die zwei Games dieses Wochenende, würde ich sagen, sehe ich sehr, sehr weit oben auch vom Level an. Also es werden zwei super spannende Spiele. Ich sagte, es werden auch zwei High-Scoring Games. Jeweils die Offenses sind sehr, sehr gut. Zum Beispiel gerade Texas A&M und Miami, also das wird ein Showdown, Leute. Das wird ein Showdown. Du hast auf beiden Seiten super starke Quarterbacks, super starke Offensive Schemes, du hast super gute Receiver. Also wenn das kein Touchdown-Feuerwerk wird, weiß ich nicht. Das Spiel morgen wird dann um 18 Uhr stattfinden, Texas A&M gegen Miami. Und dann noch Ole Miss gegen Tulane. Das wird dann morgen um 21:30 Uhr stattfinden. Das ist jetzt halt von meiner Seite aus das eher, ja, unspannendere Spiel, würde ich jetzt mal behaupten, weil natürlich rein nach Statistik ich davon ausgehe, dass normalerweise Ole Miss da Tulane ordentlich wehtun wird. Ich meine, es ist Nummer 6 gegen Nummer 20 gerankt. Na? Die wurden halt in die Playoffs quasi, ist Tulane ja reingekommen, weil eben gesagt worden ist, okay, anhand der Leistungen haben sie quasi so und so die Kriterien erfüllt. Das Committee hat gesagt, okay, schicken wir rein. Die spielen natürlich aber gegen ein saustarkes Team aus der SEC. SEC sage ich jedes Mal, eine der besten Conferences im Land. Da wird sich Tulane schwer tun. Aber vielleicht kriegen wir hier auch eine Überraschung. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Na? Aber wie gesagt, Leute, das sind die drei Spiele, die finden dieses Wochenende statt. Die anderen Games werden dann am nächsten Wochenende stattfinden. Das bedeutet, nächstes Wochenende wird dann noch Oregon Ducks, die werden dann noch spielen. Die spielen, glaube ich, gegen James Madison. Genau. Und dann ist die Runde auch schon durch, tatsächlich. Ne? Und dann haben wir quasi die Achtelfinals schon hinter uns. Und dann geht es schon in die Viertelfinal. Ja. Disziplin, was heißt Disziplin, aber dann geht es quasi darum, jo, Viertelfinale, was da so passieren wird und dann werden wir sehen, wie es am Ende vom Tag weitergeht. Yes, ansonsten würde ich sagen, möchte ich noch auf eine kleine Story eingehen, tatsächlich, jetzt wo ihr wisst, was auf jeden Fall auf euch zukommt und ich sage euch, wie es ist, wenn ihr heute irgendwie nach dem Feiern heimkommt oder keine Ahnung was. Ich bin neulich auch im Club gewesen, bin um 2 Uhr nachts ungefähr heimgekommen, habe mir dann Ohio State gegen Indiana reingezogen, war die beste Idee, die ich jemals gehabt habe. Ich bin zwar eingepennt, bin ich auch ehrlich, heißt aber nicht, weil das Spiel so langweilig war, sondern weil ich auch ziemlich müde war am Ende vom Tag. Aber Leute, wenn ihr es irgendwie schafft, haltet euch wach, schaut euch dieses Spiel an. Ich sag's euch, wie es ist: College Football Playoffs ist ungefähr, ja, das Schönste auf Erden. Das sind einfach geile Spiele, geile Teams, die Atmosphäre wird gigantisch sein. Es macht einfach unfassbar Bock, das zu gucken. Eine Story möchte ich aber noch aufgreifen, die ist jetzt auch ein bisschen abseits des Feldes. Ich habe immer so gesagt, ich unterteile es so ein bisschen, ne, dass ihr so ein bisschen ja, einen Rundumschlag bekommt. Hey, was geht ab auf dem Feld? Was habe ich so ein bisschen verpasst? Was kommt? Und vielleicht auch ein bisschen abseits des Feldes. Und da hat mich ein guter Kollege aus der Arbeit tatsächlich darauf hingewiesen. Wenn du es hörst, du weißt auf jeden Fall, um wen es geht. Der hat gesagt, hey, der hat mir ein Video geschickt. Es ist so, dass es gab schon mal quasi den Fall, dass im College Football auch Frauen in Teams mitgespielt haben, mitspielen durften, aufgrund ja, sehr, sehr guter Leistungen, wo dann einfach die Coaches entschieden haben, yo, sie kann es genauso gut, warum auch nicht? Na? Wir wollen sie im Team haben. Tatsächlich war es aber meistens so, dass das eher, ja, leider Gottes, so eine eher kürzere Liaison dann halt war, weil ja, das dann sich dann doch irgendwie verlaufen hat, dann die Leistungen hinten raus nicht ganz so gut waren. Aber es gab zum Beispiel schon weibliche Kicker. Das heißt, diejenigen, die das Field Goal schießen oder die den Kickoff machen, da gab es schon öfters mal in unteren Divisions auch Frauen, die quasi in Männermannschaften mitspielen. Ihr müsst nur verstehen, es ist halt einfach gerade was Football angeht, ist es schon was sehr Besonderes, ne? Weil gerade so einfach die körperlichen Unterschiede, die kann man halt nicht von der Hand weisen, sind halt schon enorm. Gerade im Football, da kann man vielleicht noch im Fußball oder in anderen Sportarten ein bisschen mehr drüber hinabsehen, aber ich sag mal so, wenn du jetzt zum Beispiel Defense spielst und halt so ein 110 Kilo Running Back auf dich zukommt, ist es halt was anderes, ob du genauso mit 100 Kilo als Linebacker dagegen stehst oder halt einfach leider körperlich einfach in einer gewissen Art und Weise unterlegen bist. Das kann man halt nicht ändern, macht es aber deswegen natürlich für die eine oder andere Frau, macht es keinen Unterschied. Die sagen trotzdem, hey, ich will es probieren und das finde ich auch geil. Das zeigt so ein bisschen die Diversität auch im Football. Hey, es geht auch anders. Es können auch Frauen auf hohem Level mit den Männern mithalten. Und das finde ich ist eine relativ geile Story, deswegen wollte ich das auch ein bisschen aufgreifen. Und zwar ist es so, dass tatsächlich seit 2023 eine ja, Footballspielerin namens Hayley Van Voorhis als Safety für die Shenandoah, University Hornets spielt in der Division 3, also wirklich in einem College, was schon Division Football spielt. Also wir reden hier nicht von dem Junior College oder JUCO, was dann nochmal eine Liga drunter oder sowas ist, sondern die spielt in einer der Top 3 Divisions im Land und die spielt nicht als Kicker, sondern als Safety. Und das ist auch nicht nur so, dass man sagt, hey, sie steht nur auf dem Papier, sondern sie ist auch wirklich aktiv im Roster. Ich habe auch nochmal geguckt, die war auch zum Beispiel in der Saison 24-25 noch weiterhin aktiv im Roster. Hat auch schon das eine oder andere geile Play gemacht. Die hat schon Beispiel einen Quarterback-Hurry gemacht und auch schon Pass-Break-Actions gehabt. Das heißt auch wirklich Pass-Deflections gehabt, wo sie dann dem Receiver halt ja, unterbunden hat, dass er den Ball fangen kann. Das heißt, es macht sie in einer gewissen Art und Weise definitiv zu einer Pionierin im Football und ja, dementsprechend natürlich auch zu einer super wichtigen Figur im Football und ich glaube auch für alle Frauen da draußen, alle Mädels, ich meine gerade in Deutschland, die ein oder andere, die mir vielleicht auch zuhört, wird Football immer, wie soll ich sagen, immer bekannter, immer, das wird einfach immer more common so, also es kommt immer ja, mehr in der Gesellschaft durch und dementsprechend kommen auch immer mehr Frauenteams sozusagen aus. Ja, die kommen auch hoch und sagen, hey, wir haben Bock, Football zu zocken, wir wollen das auch machen. Ich sage auch immer wieder, ich hatte zum Beispiel zwei Mädels, die ich eine lange Zeit auch übertrainieren durfte auf meiner Linebacker-Position, weil ich ja quasi bei mir im Team nicht nur Spieler bin, sondern eben auch Spieler-Coach. Hey, und die waren unfassbar tough. Die haben dann bei mir immer mittrainiert, haben sich dann gleichzeitig in einem Frauenteam angeschlossen und ich glaube, ich konnte denen mega helfen. Und ich sage auch immer wieder, wenn es drauf ankommt, weiß ich, ey, die können unfassbar gut Football spielen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die besser tackeln können als der eine oder andere ja, männliche Spieler, weil es einfach nicht darauf ankommt, auf irgendwie Körpergröße oder Statur oder nichts, sondern das macht eben Football nicht aus. Football ist einzig und allein Mindset. Hey, wenn du denkst, dass du der beste Spieler auf dem Feld bist, wenn du die richtige Attitude hast, wenn du sagst, hey, in der Defense zum Beispiel, einfach nur im Kopf haben, yo, ich bin Bulldozer. Okay. Hey, vergleiche ich auch immer besser, so ich bin ja auch kein großer Spieler. Ich sehe immer so als Vorbild Tyrann Mathieu. War wahrscheinlich einer der besten Free Safeties, die wir seit langer Zeit in der NFL und im College Football hatten. Der Mann war 1,75 und 88 Kilo gewogen. Jeder hat gesagt, yo, du bist zu klein, du bist zu schmächtig. Das war doch dem wurscht. Der hat die besten Open Field Tackles aller Zeiten gemacht, hat regelmäßig irgendwelche deutlich schweren Running Backs aus die Schuhe geklopft, weil es eben nicht drauf ankommt, wie du körperlich beieinander bist. Es kommt drauf an, wie dein Mindset ist, wie deine Einstellung ist. Und ich möchte ein bisschen auch mit der Story für die eine oder andere Zuhörerin, die das vielleicht nicht mitbekommen hat, möchte ich euch auch noch dazu ermutigen, hey Leute, wenn euch gesagt wird, aber auch nicht nur eben an alle Weiblichen, sondern an alle da draußen, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und ja, an die ganze Gesellschaft, wenn ihr Bock habt, den Sport zu machen, lasst euch nicht von irgendjemandem, der denkt, yo, ja, du bist doch eh zu leicht oder zu klein oder zu schmächtig oder du hast es nicht drauf. Lasst euch niemals unterkriegen und niemals runterbuttern. Leute, Football ist für jeden da. Jeder kann diesen Sport ausüben und nimmt es mit, Wenn ihr den Podcast hört, gibt es auch an alle weiter, die in eurem Umfeld vielleicht so mit der Entscheidung ein bisschen dran zweifeln. Soll ich es tun, soll ich es nicht tun? Macht's. Tut's. Football ist der einzige Sport, wo jede Körperform, jede Körpergröße, alles kann in diesen Sport integriert werden. Ob du groß, klein, dick, dünn, was auch immer. Jeder hat seine Aufgabe im Team und du bist immer, egal wie du quasi auch körperlich aufgebaut bist, immer ein wichtiger Bestandteil im Team. Lasst es euch gesagt haben, nehmt es mit als, sag ich mal, die Worte heute zum Freitagabend und spreadet es, okay Leute? Also wenn ihr auch in eurem Umfeld, wie gesagt, irgendwas habt, so, ey, ich bin mir unsicher und dies, das, hey, nein, probier's, do it, macht's. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Bei mir war es auch so, ich habe lange Zeit damit gekämpft, bevor ich angefangen habe. Jetzt bin ich mittlerweile seit 8 Jahren dabei. Ich war auch immer so der Kleinste, der Dünnste, der Schmächtigste, so früher beim Fußball und so weiter. Ich war halt sehr schnell, aber mehr, ja, so körperlich hat mir eigentlich alles gefehlt für Football. Da habe ich angefangen, habe Receiver gespielt, habe dann irgendwann mal aufgebaut, bin in die Muckibude gegangen, habe viel gegessen. Mittlerweile bin ich Linebacker und bin zwar von meiner Körpergröße, ne, ich bin 1,75 so, bin ich zwar den meisten Running Backs oder auch gerade in der Offensive Line, wenn ich dann irgendwie mal einen Pass Rush machen muss oder irgendwas in der Richtung, bin ich unterlegen. Aber ich sag's euch, wie es ist. An alle da draußen, die mit mir zusammenspielen, die wissen, wie ich spiele. Ich habe ein Mindset, was halt einfach ja, aus mir rauskommt, was meine Körpergröße, meine Statur komplett egal macht. Und deswegen bin ich trotzdem auf meiner Position sehr erfolgreich, ohne mich da jetzt loben zu wollen oder groß loben zu wollen. Ich will euch bloß das als kleine Anekdote noch mitgeben. Macht's. Macht's einfach. Das war die beste Entscheidung für mich, zum Football zu kommen. Und zieht's einfach durch. Okay? Also Leute, das noch als kleine abschließende Story. Ich möchte euch jetzt dann auch schon in ja, euer wohlverdientes Wochenende verabschieden. Ich hoffe, der ein oder andere, der vielleicht auch Samstag noch arbeiten muss, dass ja, dem Ganzen nicht im Weg steht, trotzdem heute Abend bei Oklahoma gegen Alabama ein bisschen reinzugucken. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall nochmal, logischerweise, ich kann euch das ja nicht, ja, wie soll ich sagen, vorhalten, selbst wenn Weihnachten und so weiter ist, ich muss auf jeden Fall nochmal dann die College Games Revue passieren lassen, vor allem wenn dann auch nächste Woche nochmal eben Oregon gegen James Madison zum Beispiel spielt. Also ich werde euch auf jeden Fall nochmal ein Update geben. Und ja, ansonsten schon mal trotzdem vorab, genießt die Weihnachtsfeiertage, genießt die gemeinsame Zeit mit euren Families. Ich glaube, jetzt kommt man langsam alle zur Ruhe. Jetzt geht es ja langsam wirklich so ja, auf die besinnlichen Tage zu. Genießt die Zeit und natürlich nebenbei ein bisschen Football gucken. Was gibt's Besseres? In diesem Sinne würde ich sagen, war's das für heute. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß heute Abend beim Football gucken, beziehungsweise morgen Abend. Und yo, wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Macht's gut. Und genießt die Zeit mit euren Families. Und wichtigster Punkt, do it. Do it, do it, do it. Servus.